Es ist eine unbeschreibliche Gnade, die uns zuteil geworden ist, dass wir glauben dürfen. Glauben, wie die Schrift sagt, und dadurch gerecht gesprochen worden sind vor Gott. Wir haben an dem, was Bruder Schmidt und seine Familie in diesen Wochen erlebt haben, Anteil gehabt, haben uns mit ihm, mit ihnen gefreut, dass sie einander wiedersehen konnten. Ihr wisst ja, wenn man durch Systeme und dann noch durch eine solche Entfernung getrennt ist, ist es nicht gut. Im Jahre 60 kam Paul Schmidt und Familie in die Bundesrepublik. Es war damals gewiss ein großes Wunder. Nicht? Wir wissen das und können uns gut daran erinnern. Und wir haben am Donnerstagabend auch kurz darüber gesprochen, über die Anfänge. Es gibt Menschen auf Erden, die sind einfach dazu bestimmt, das Wort Gottes zu glauben und danach zu tun. Und ich weiß, Bruder Schmidt ist mir deshalb auch nicht böse, wir hatten einige wirklich harte Aussprachen am Anfang. Es ging um gewisse Themen der Heiligen Schrift, die durch Überlieferung ja noch irgendwo bei mir früher, bei ihm dann noch existierten. Aber eins muss ich sagen, er hat dem Worte Gottes nie widerstanden. Dem Worte Gottes haben wir uns unterstellt und haben Gott Recht gegeben und somit den Eigenwillen beiseite getan, damit der Wille Gottes geschehen kann. Und wenn ich so an die Situation in Russland denke, da sind die Gläubigen, ganz gleich welcher Prägung, noch Menschen, die die irdischen Richtlinien beachten. Ihr wisst ja, es gibt Gläubige, die sind wahrhaftig schlimmer als Ungläubige sein können. Ich habe es erlebt in Moskau, im gleichen Gotteshaus, haben Adventisten an dem und dem Tag zu der und der Zeit ihre Stunde, ihren Gottesdienst. Baptisten zu der und der Zeit, zu der und der Stunde, an dem und dem Tag. Und manchmal am gleichen Tage, Russisch dann und dann, Deutsch dann und dann, verschiedene Gruppierungen. Und dennoch rufen sie alle zu dem einen Gott. Die äußeren Umstände haben gute Früchte getragen, dass die Gläubigen einander schätzen und lieben und so stehen lassen, wie sie sind. Wir, Bruder Ross hat es schon gesagt, wünschen unseren beiden Brüdern von Herzen Gottes Segen für die Rückreise und auch für ihre Familien und an die dortigen Gemeinden. Sie haben mich eingeladen zu kommen. Die eine Gemeinde, so sagt unser Bruder, ist 1500 Leute stark, also so viele sind dort gläubig überall. Wohin man kommt, es ist ja nur in den westlichen Ländern alles so übersättigt und durch den Wohlstand, der irdischer Natur ist, aus dem geistlichen Wohlstand herausgenommen worden und der Glaube im sogenannten christlichen Abendland ist ja wirklich bedauernswert. Es ist mehr Aberglauben, mehr Unglauben, mehr Tradition als Glaube. Und so möge Gott uns allen Gnade schenken, dass wir ihm dienen, ihm zur Verfügung stehen und tun, was recht ist vor ihm. Als einer der Brüder sagte, dass der Abschied gekommen ist, dachte ich daran, dass bald der glorreiche Morgen sein wird, wo es ein herrliches Wiedersehen geben wird mit allen Erlösten. Und mein Bruder Helmut sagte mir vor kurzem noch, er sagt, ich sehne mich nach dem Tage, wo ich unserem Opa, das war unser gemeinsamer Papa, wo ich ihn wiedersehe, ich aber auch, und noch viele andere, möchte ich dort wiedersehen und werde wiedersehen. Und dann gibt es kein Scheiden mehr. Dann bleiben wir für ewig und immer zusammen. Dort wird kein Leid, kein Geschrei. Dort wird das alles nicht mehr sein. Auch der Tod wird nicht mehr sein. Sondern mit dem Herrn werden wir in Ewigkeit leben. Welch ein großes Vorrecht, welch eine Gnade, das glauben zu dürfen. Und weil Gott es gesagt hat, ist es so.
Amen.
Vor kurzem, man war es, vorgestern Abend, hatte ich ein langes Gespräch mit einem netten Herrn in dieser Stadt. Und er sagte einfach, ja, warum ist denn der Glaube an Jesus Christus so wichtig für Sie? Und ihr wisst ja, wie man da empfindet, dieser nette Herr, der meinte, es ist doch auch Buddha und andere Leute sind da gewesen, die ja auch Vorbilder waren. Und er meinte, genügte es nicht, wenn wir Jesus Christus als das außergewöhnlichste und höchste Vorbild nehmen. Ja, ich sag, als Vorbild wollen wir ihn schon gerne nehmen. Aber wo bleibt unsere Erlösung? Das Vorbild ist nicht unsere Erlösung. Erlösung zuerst und Vorbild als nächstes. Und so sind wir dem Herrn insgesamt gesehen dankbar, dass wir den Heilsratschluss unseres Gottes mit der Menschheit so sehen dürfen, wie er ist. Wir waren verloren und bedurften der Rettung, und der Retter kam. Das ist doch die heilsgeschichtliche Tatsache, an die wir glauben und die wir angenommen haben. Auch die Worte, die schon gelesen wurden, sind uns allen zu Herzen gegangen, speziell die Betonung mit der Waffenrüstung. Wir wissen, ein Soldat, ein Heer, eine Kampftruppe kann doch nicht in Turnschuhen und Trainingsanzug da kommen und sagen, jetzt geht's los. Dann geht nämlich nur eine Sache los, nämlich das Weglaufen vom Feind, wenn man so ankäme. Hier ist uns vorgelesen worden von dem Kampf, dem größten Kampf, von dem Kampf mit den Gewalten, mit den Fürstentümern, die in der Luft herrschen, mit den bösen Geistern, die in Auflehnung zu Gott rebelliert haben und mit dem Satan hinuntergeworfen wurden, aber noch aus dem Luftbereich heraus ihren Einfluss geltend machen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter diesen Einfluss geraten. Und ihr werdet sagen, ja, wie kann man das wissen? Denkt an den Lieblingsjünger Petrus, vielleicht waren es zwei. Die meisten sehen in Johannes nur den Lieblingsjünger Jesu, aber Petrus stand ihm auch sehr nahe. Und gerade in Matthäus 16, wo ihm diese große Offenbarung Gottes zuteil geworden ist, und er sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die Antwort kam dann, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und keine 10 Verse später war der Satan schon in den Petrus hineingefahren. Und er sprach, Herr, das widerfahre dir nicht. Und Jesus wandte sich um und sprach, lasst mich euch die Worte vorlesen, damit ihr wisst, dass es auch so geschrieben steht im Matthäus Evangelium im 16. Kapitel. Wir haben es uns ja nicht ausgesucht, sondern betrachten es. Matthäus 16, Vers 22. Da nahm Petrus ihn beiseite und begann auf ihn einzureden mit den Worten, Herr, das verhüte Gott, nimmermehr darf dir das widerfahren. Er aber wandte sich um und sagte zu Petrus, mir aus den Augen, Satan, tritt hinter mich, ein Fallstrick, ein Ärgernis bist du mir, denn deine Gedanken sind nicht auf Gott, sondern auf die Menschen gerichtet. Es waren nicht göttliche Gedanken, die Petrus ausdrückte, sondern menschliche Überlegung. Und in dieser menschlichen Überlegung hatte der Satan ganz kräftig mitgemischt. Wir müssen Acht geben, dass das, was wir sagen, reine Aussprüche Gottes sind. Nicht gut gemeinte Ratschläge, die vom Teufel inspiriert sein können, sondern wirklich Aussprüche Gottes. Und ihr wisst ja, worum es ging. Der Herr hatte gesagt, des Menschen Sohn geht dahin, er wird viel leiden müssen und wird getötet werden und am dritten Tage auferweckt. Und darauf sagte Petrus, Herr, alles andere, aber das nicht, leiden und sterben, nein, bloß nicht. Und was war es? Aber gerade das war doch im Heilsratschluss Gottes. Dazu war er doch gekommen, um für die Sünden der Welt zu sterben, damit er durch seinen Tod die erlöse, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und Petrus, der sich ja danach gesehnt hat, hat zu dem Zeitpunkt den Ratschluss Gottes auch nicht begriffen. Er glaubte an das Reich, das kommen sollte, wie all die anderen Jünger, aber wie der Anfang gemacht würde, das war ihm nicht klar. Was sehen wir? Wir sehen, wie nahe die Dinge beieinander liegen können. Sehr, sehr nahe. Offenbarung durch den Geist Gottes. Wahrhaftige Offenbarung von Gott durch den Heiligen Geist. Und 5 Minuten später, oder knapp 5 Minuten später, ihr seht es in Vers 16 hier, war das erste, Vers 16 bis 20 und hier von Vers 21 schon der zweite Teil. Wie nahe das eine dem anderen liegen kann. Ja, weil es Inspiration ist. Also müssen wir darauf Acht geben. Und in dem Wort, das uns gelesen wurde aus Epheser 6, geht es also um die Waffenrüstung Gottes, um den Helm des Heils. Und wie ich eben schon sagte, ein Soldat muss ja entsprechend gekleidet und ausgerüstet sein. Stellt euch vor, da würde wirklich irgendwie ein Turnverein ankommen und sagen, wir ziehen jetzt in den Krieg und wir machen die Sache schon. Das geht nicht. Und da frage ich mich tatsächlich, mich selber und uns alle, inwieweit es uns klar geworden ist, wie die Waffenrüstung Gottes aussieht und welche Bereiche sie abdeckt und was alles dazu gehört. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, bin Gott aber sehr dankbar für solche Worte. Denn Paulus sagt, wer da kämpfe, der kämpfe recht, sonst wird er nicht gekrönt werden. Nur die Sieger werden gekrönt. Wenn wir über Waffenrüstung sprechen, gehen wir zurück zu den Tagen Davids, zu den Tagen Sauls und so weiter, ja bis zu dem Philister. Und was war es? David als Mann Gottes wollte nicht die irdische Ausrüstung eines Sauls, sondern die Glaubensausrüstung. Er sagte, du kommst mit Speer und so weiter voll ausgerüstet. Ich komme im Namen des Herrn. Und das war die göttliche Ausrüstung. Nicht irdisch geschult, ausgerüstet für eine Sache, sondern geistlich von Gott gesegnet und gestärkt für die Aufgabe, die jetzt einfach anstand. Und ich meine, so ist es mit uns in diesen letzten Tagen. Wir brauchen eine volle Ausrüstung Gottes, um zu dem ursprünglichen Missionsbefehl zurückzukommen, müssen wir sie haben. Vorher werden die Dinge nicht geschehen können. Dann das Wort aus dem Römerbrief ist auch herrlich, wie jedes andere, aber hier wird in wenigen Worten sehr viel ausgedrückt. Paulus schreibt an die Galater, dass Christus unter das Gesetz getan wurde. Und ihr könnt im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel nachlesen, dass sogar nach dem Gesetz an ihm gehandelt wurde und dass er somit des Gesetzes Erfüllung werden konnte, damit der Glaube offenbar werden kann. Hier in Lukas 2 von Vers 21 steht, als dann 8 Tage vergangen waren, so dass man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, der schon vor seiner Empfängnis dem Engel angegeben worden war. Als dann die nach dem mosaischen Gesetz für ihre Reinigung vorgeschriebenen Tage zu Ende waren, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Jedes erstgeborene männliche Kind, das zur Welt kommt, soll als dem Herrn geheiligt gelten. Zugleich wollten sie das Opfer nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn darbringen, nämlich ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Wenn irgendein Mensch, der nicht den Geist Gottes hat, hier im Lukas-Evangelium liest, der könnte wahrlich den Kopf in beide Hände nehmen und davongehen. Ich lese euch etwas aus dem gleichen Kapitel, passt nicht ganz in diese Jahreszeit, aber ist ja Gottes Wort. Lukas 2 von Vers 9. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Christus der Herr war nun der Retter, das Kind, das gerade in diese Welt hineingeboren wurde. Und er soll nun dem Herrn aber dargestellt werden. Er, der Herr, soll nun dem Herrn geweiht werden. Seht ihr? Da ist die Weisheit der Menschheit zu Ende. Da setzt göttliche Weisheit ein. Und wir erkennen, was die Schrift bedeutet. Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege alle Feinde zum Schemel deiner Füße oder seine Füße. Hier soll der Herr dem Herrn geweiht dargebracht werden. Wie im Gesetz geschrieben steht, jedes erstgeborene Männliche, das in die Welt kommt, soll dem Herrn geweiht sein. Er war der Erstgeborene einerseits sowieso dem Fleische nach, denn Jesus hatte ja noch 4 Brüder und Schwestern, aber er war auch der Erstgeborene dem Geiste nach, um den Anfang der Schöpfung Gottes zu machen. Aber hier musste er unter das Gesetz getan werden, um die, die unter dem Gesetz standen, zu erlösen, um so des Gesetzes Erfüllung zu werden und allen Forderungen des Gesetzes nachzukommen, damit der Glaube triumphieren kann und offenbar wird. Darüber gibt es auch ein Wort in Römer im 9. Kapitel. Hier steht von Vers 6 geschrieben, Römer 9 von Vers 6. Ich will damit aber nicht gesagt haben, dass Gottes Verheißungswort hinfällig geworden sei. Denn nicht alle, die aus Israel stammen, sind Israel. Und nicht alle sind es nicht deshalb, weil sie Abrahams Same sind, auch seine Kinder, sondern in Isaak soll dir die Nachkommenschaft genannt werden. Das will sagen, nicht die leiblichen Kinder sind damit auch Kinder Gottes, sondern nur die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. irdische Geburt auch aus einem gesegneten, von göttlichen erwählten Geschlecht macht noch nicht zu einem Kinde Gottes. Ein Menschenkind ist ein Menschenkind und ein Gotteskind ist ein Gotteskind. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, das ist Geist. Und so musste auch das Volk Israel erkennen, dass es nicht um ein vorübergehendes Reich auf Erden geht, wie es ihre viele gaben, sondern, wie schon im Propheten Daniel geschrieben steht, sein Reich wird von ewiger Dauer sein und sein Reich wird kein Ende haben. Und im Propheten Jesaja im 9. Kapitel von dem Reich und von der Herrschaft, die auf seiner Schulter ruhen wird in alle Ewigkeit. Um dieses Reich zu gründen, um es aufzurichten, musste etwas Ewiges in die Zeitlichkeit kommen, um uns als Menschenkinder oder aus Menschenkindern Gotteskinder zu machen. Ich lese euch das eben noch aus dem Propheten Jesaja, dem 9. Kapitel. Hier ist ja in Vers 6 und Vers 5 schon gesagt worden, wer es ist, der geboren wird. Ich möchte Vers 6 lesen. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies vollführen. Gottes Reich ist ein ewiges Reich. Seine Königsherrschaft reicht bis an die Enden der Erde. Die Jünger hatten damals noch nicht begriffen, wie das beginnen sollte und in welch einer Weise das alles nach dem Ratschluss Gottes geschehen muss. Heute haben wir den Vorteil, wir können zurückschauen, haben das Alte und das Neue Testament, können sehen, was Gott verheißen hat und gleichzeitig betrachten, in welch einer Weise er es aus Gnaden erfüllt hat. Es sind noch einige Worte, die ich nur kurz lesen möchte. Aus Römer, dem 11. Kapitel, auch noch auf den Mittwochabend zurückkommend, da war ja von Saul die Rede und von Samuel, wir haben einiges betrachtet und da sehen wir doch Gehorsam und Ungehorsam im krassen Gegensatz zueinander dargestellt. Und wir sehen, dass Ungehorsam mit Eigenwille zu tun hat, wie es auch in dem Zusammenhang geschrieben steht, dass Ungehorsam wie die Sünde der Zauberei ist und Eigenwille wie Götzendienst ist. Und wir sehen ja, wie das an Saul dann offenbar wurde. Gott hatte ihm genaue Weisungen gegeben, er aber hat seine eigenen Gedanken walten lassen und getan, was ihm gut dünkte und nicht das, was Gott geboten hatte. Und schon das genügte, um ihn aus seiner Königsherrschaft abzusetzen, weil Gott Gehorsam fordert, weil er Respekt und Ehrfurcht entgegengebracht haben möchte und er will, dass das, was er gebietet, auch wirklich so getan wird. Aber höret, was jetzt hier steht, in Römer im 11. Kapitel, und zwar in Vers 27, als Vergleich mit dem jüdischen Volk und mit der Gemeinde aus den Nationen. Hier steht, und darin wird sich ihnen der von mir herbeigeführte Bund zeigen, wenn ich ihre Sünden tilge. So sind sie, im Hinblick auf das Evangelium zwar Feinde um euretwillen, aber im Hinblick auf die Erwählung sind sie Geliebte Gottes um der Väter willen. Auch ein Vers, den man verstandesmäßig schlecht einordnen kann. Einmal verworfen, einmal auserwählt. In verschiedenen Zeiten geschehen verschiedene Dinge entsprechend dem Heilsratschluss unseres Gottes. Die Zeiten der Heiden mussten ja Berücksichtigung finden und die natürlichen Zweige mussten ausgebrochen werden, damit die wilden Zweige an ihrer Stelle eingepfropft werden, um die gleiche Frucht zu tragen. Das alles kann in Römer 9 und 11 so schön nachgelesen werden. Aber wer versteht den Heilsratschluss Gottes? Gerade nach diesen Worten spricht Paulus in Vers 33 durch den Geist Gottes geleitet: O, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Und danach steht: Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuerst etwas gegeben, wofür ihm Vergeltung zuteil werden müsste? Unser Gott hat einen Plan mit der Menschheit. Und nach diesem Plan läuft alles ab. Er hat das Volk Israel aus allen Völkern dazu erwählt, um seinen Heilsratschluss auf Erden kundtun zu können, hat aber schon durch den Propheten Jesaja sagen lassen, dass sein Heil bis an die Enden der Erde reichen wird. Und das hat er, als er auf Erden wandelte, noch einmal bestätigt und gesagt: Das Evangelium wird verkündigt werden in Jerusalem, in Samarien, in Judäa und bis an die Enden der Erde. Das hat Gott so getan. Gott kann einen Mann erwählen, wie Abraham, und dann über ihn Isaak und dann Jakob und dann ein ganzes Volk. Er kann 12 Stämme nehmen. Aber nicht nur sie, sondern nimmt er sie zu einem ganz bestimmten Zweck, wie er es zum Beispiel mit den Propheten getan hat. Er hat sie dazu erwählt, um durch sie anzukündigen, was geschehen würde, um es dann vollführen zu können und uns auch den Nachweis zu geben, dass es wirklich so geschehen ist. Lesen wir vom Volke Israel im Alten Testament, dann wisst ihr ja, was Gott gesagt hat, dass er sie erwählt hat. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Ihr wisst ja, schon zu Israel sprach Gott: Ihr sollt mir ein Volk von Königen und Priestern sein. Gott hat ein Volk erwählt. Wir können nicht fragen, warum. Noch nicht einmal, weshalb es nicht unser Volk war. Gott geht seine Wege in der Weise, wie er sie festgelegt hat. Wenn wir lesen, dass er Abraham aus Ur in Chaldea erwählt hat und ihm Verheißungen gab, dann sollen wir nicht mit Neid darauf schauen, sondern mit Freuden daran denken, dass er auch uns erwählt hat, auch uns Verheißungen gegeben hat. Es gibt Menschen, die tatsächlich auf das jüdische Volk mit Neid blicken und sagen: Ja, warum mussten es gerade die Juden sein? Das ist nicht durch den Geist eingegeben. wenn du siehst, was Gott Gutes an einem Volk oder an Einzelnen getan hat, dann freue dich darüber. Wenn du dich darüber freuen kannst, ist das ein Beweis, dass Gott auch an dir Gutes getan hat, dass er auch dich erwählt hat, dass er auch dich begnadigt hat. Wenn du aber mit ihm haderst und sagst, ja, warum hat Gott es nun so oder so getan? Das Warum passt einfach nicht in das Programm mit dir und mit Gott, sondern die Danksagung für alles, wie ja geschrieben steht. Dann in 5. Mose, im 5. Kapitel, in Vers 26 steht, denn wo gäbe es in der ganzen Menschheit jemanden, der wie wir die Stimme des lebendigen Gottes aus dem Feuer heraus hätte reden hören und doch am Leben geblieben wäre? Was war es? Das Volk Gottes hörte die Stimme Gottes. Aber gerade deswegen hat Gott es so ernst mit ihnen genommen wie mit keinem anderen Volk auf Erden. Er hat alle Völker seine eigenen Wege gehen lassen, gestattete seinem Volk aber nicht, eigene Wege zu gehen. Und so ist das bis auf den heutigen Tag. Er gestattet allen Gemeinden, ihre eigenen Wege zu gehen, aber seiner Gemeinde, seinem Volke, gestattet er das nicht. Von seinem Volke erwartet er, dass sie auf seinen Wegen gehen, seines Wortes auf seinen Wegen gedenken, mit der Erfüllung seiner Verheißungen rechnen. Ihr sollt mir ein abgesondertes, ein dem Herrn geheiligtes Volk sein. Das ist das Vorrecht. Er lässt die Völker und meinetwegen auch die Gemeinden ihre Wege gehen. Schaut, wenn wir das Wort Völker gebrauchen, dann im Vergleich zu Israel. Denn Israel hat Gott als gesamtes Volk erwählt. Und ihr seht es doch genau. Er lässt alle Völker ihre eigenen Wege gehen, aber nicht das Volk Israel. Mit dem Volke Israel hat Gott einen heilsgeschichtlichen Weg. Verheißungen hat er gegeben, die er nach Tausenden von Jahren noch einlöst. Ihn bekümmert es nicht, was hier oder da unter den Völkern geschieht. Ihn kümmert das, was unter seinem erwählten Volke geschieht. Ihn interessiert nicht, was Gemeinden tun. Ihn interessiert nur das, was in seiner Gemeinde, gemäß seinem Worte jetzt geschieht. Nur das zählt. Alles andere zählt nicht. Hier in 5. Mose im 4. Kapitel steht geschrieben, 5. Mose Kapitel 4, und zwar der zweite Teil von Vers 10, versammle mir das Volk, ich will sie meine Worte hören lassen, damit sie mich fürchten lernen, solange sie auf dem Erdboden leben und es auch ihre Kinder lehren. Wie wir es schon hervorgehoben haben, Gott hatte ein Volk aus allen Völkern erwählt. So ist es auch mit der Gemeinde. Seine Gemeinde kommt aus allen anderen Gemeinden heraus. Wenn der Herr wiederkommt, wird er nicht aus den Hunderten von Glaubensrichtungen eine nehmen und die anderen zurücklassen. Im Moment gibt es 310 im Weltkirchenrat vereinigt. Er wird nicht eine von diesen 310 nehmen oder gar alle. Wen wird er nehmen? Er wird diejenigen nehmen, die sein Eigentum sind. Er sagte, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Menschen bauen Gemeinden. Der Herr baut seine Gemeinde. Und um diese seine Gemeinde geht es jetzt. Nämlich um die Worte der Verheißung, die ihr für für diesen Zeitabschnitt zugedacht worden sind. In 5. Mose im 4. Kapitel von Vers 27 steht, denn der Herr wird euch dann unter die Völker zerstreuen und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben unter den Heidenvölkern, zu denen der Herr sie führen wird. Schaut doch mal in der Zeittafel nach, wann Mose gelebt hat und wie der Geist Gottes über ihn kam und wie er weissagte, was geschehen würde, die Zerstreuung und dass nur wenige übrig bleiben würden, die dann aus den Völkern zurückgeführt werden. Und höret auch das noch. Dort werdet ihr dann Göttern dienen, die von Menschenhänden aus Holz und Stein gemacht sind, die weder sehen noch hören, nicht essen, nicht atmen können. Aber von dort aus wirst du den Herrn, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele nach ihm verlangst. Wie wunderbar hat Gott die Wege mit seinem Volke von Anfang an schon bestimmt. Und genau diese Wege hat er sie auch geleitet. Noch ein Wort aus 5. Mose, Kapitel 12. Hier steht 5. Mose, Kapitel 12, von Vers 4. Mit dem Herrn, eurem Gott, dürft ihr es nicht so halten. Vielmehr nur die Städte, die der Herr, euer Gott, aus allen euren Stammesgebieten erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen und dort Wohnung zu nehmen, die sollt ihr aufsuchen und euch dorthin begeben. Wer die Zusammenhänge liest, wird feststellen, dass die heidnischen Völker ihre Opfer darbrachten nach Lust und Laune, wie sie gerade empfunden haben, wenn dort ein krumm gewachsener Baum war, dick belaubt, dann war das schon ein Anlass, um da selbst eine Opferstätte zu machen. Wo es ein bisschen eigenartig war, da haben sie dann schon gleich begonnen, um Götzendienst zu treiben. Der Herr sprach ein ernstes Wort. Und er sagte, so darf es mit euch nicht sein. Ihr dürft nicht anbeten, wie und wo ihr wollt, und tun und lassen, was ihr möchtet. Ihr betet dort an, wo ich es euch sage. An der Stätte, die ich erwähle. Da, wo ich meinen Namen hinlege, da, wo ich Wohnung nehme, da, wo ich mich offenbare, da kommt ihr zusammen und sonst nirgendwo. Merkt ihr, worum es ging? Nicht nach Gutdünken, nicht wie der Eigenwille es bestimmen möchte, sondern so, wie Gott es seinem Volke vorher bestimmt hat. Tut nicht, wie sie getan haben, nämlich die Heidenvölker, die hier und dort ihre Götzen verehren unter einem dicht belaubten Baum oder irgendwie, sondern an der Stätte, die der Herr, euer Gott, aus allen Stammesgebieten erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen und dort Wohnung zu nehmen. Die sollt ihr aufsuchen und euch dorthin begeben. Wir vergleichen dieses Wort mit Johannes Evangelium Kapitel 4. Da sprach der Herr mit der Frau am Brunnen und sie sagte, ihr betet dort an und so weiter. Und der Herr sprach, Weib, ich sage dir, die Zeit ist da, wo weder auf einem heiligen Berge noch in Jerusalem angebetet werden wird, sondern die wahren Anbeter werden Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Heute geht es nicht um einen Ort. Heute geht es um den Ort, wo Gott seinen Namen, sein Wort kundtun kann. Denn sein Wort ist Geist und ist Leben. Wollen wir im Geist und in der Wahrheit anbeten, dann müssen wir im Geist und in der Wahrheit sein. Nicht in meinem und deinem, sondern im Geiste Gottes. Nicht in unserem guten Rat und Eigenwillen, sondern nach göttlichem Rat im Willen Gottes. Und ich meine, das ist das tiefste Verlangen unserer Herzen. Wir möchten Gott anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Und das können wir wirklich nur, wenn uns dieser Name geoffenbart wurde, der über alle Namen ist. Gott hat ja vieles vorausgesagt, aber persönlich geoffenbart hat er sich in leiblicher Gestalt nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Wer Mose sah, sah Mose, der so in diese Welt hineingeboren wurde, wie wir alle. Und wer irgendeinen Propheten sah, sah einen Propheten. Aber wer unseren Herrn durch göttliche Offenbarung sieht, kann ausrufen, wie Thomas ausgerufen hat, mein Herr und mein Gott. Wir schauen ein wenig tiefer. Wir bleiben nicht bei dem äußeren Ansehen stehen, sondern wissen, dass Gott Geist ist, der sich einen irdischen Leib durch die Zeugung, durch den Geist geschaffen hat, um darin Wohnung zu nehmen. Und deshalb steht geschrieben, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm. Es gab nur einen einzigen, der hier in Menschengestalt auf Erden wandelte, der den Namen Gottes trug, der das Wort Gottes ist und war und sein wird. Denn so steht geschrieben, an seiner Hüfte hatte er geschrieben das Wort Gottes. Er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es gab nur eine direkte, persönliche Offenbarung Gottes. Und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wer Gott anbeten möchte, der bete Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, an. Denn in Christus ist Gott uns erschienen. Und wenn wir vor Gott erscheinen wollen, müssen wir in Christus sein. Und in ihm ist der Name Gottes hier auf Erden kund geworden. Vater, verherrliche deinen Namen. Was war es? Wie viele beten? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann wissen sie gar nicht, um welchen Namen es sich dort handelt. Es gibt nur einen Namen. Bitte sagt mir nicht, dass Gott noch drei verschiedene Namen hat, denn dann wird mir ganz übel. Gott hat nur einen einzigen Namen, der in Verbindung mit der Erlösung geschenkt wurde, und das ist der Name Jesus. Und in diesem Namen Jesus ist uns alles von Gott geschenkt worden. Da haben wir das große Geheimnis, eben in der Heiligen Schrift, als unser Herr sagte, auch von dem Namen sprach, ohne ihn ausgesprochen zu haben. Habt ihr gut zugehört? Von dem Namen sprach, ohne ihn ausgesprochen zu haben. Als er den Missionsbefehl gab, sagte er, geht hin in alle Welt. Lehret alle Völker, predigt das Evangelium und taufet sie auf den Namen. Ausgesprochen hat er den Namen dort nicht. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Petrus, voll des Heiligen Geistes, spricht diesen Namen, in dem sich Gott im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart hat, aus. Und sagte, tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Welch eine herrliche Harmonie ist doch im Worte Gottes. Nicht auf eigenen Wegen, nicht in eigenen Programmen, sondern auf dem Wege Gottes, gemäß dem, was er gesagt hat, wollen und müssen wir handeln und wandeln, wenn wir vor Gott bestehen möchten. Vielmehr nur die Stätte, hier steht sogar nur die eine Stätte, ich lese es und betone es dann, vielmehr nur die eine Stätte, nicht zwei oder drei. Niemand kann uns sagen, ja, da waren andere Größen, die irgendwann auf Erden gelebt haben. Mich interessieren Größen überhaupt nicht. Mich interessiert nur der große und allmächtige Gott, der sich in Knechtsgestalt auf Erden offenbarte, um uns aus der Versklavung und der Knechtschaft zu befreien, zu erlösen, Vergebung der Sünden aus Gnaden zu schenken und uns neues Leben zu geben. Nur eine ist es, in dem das Heil und die Gnade und die vollkommene Erlösung ist. Nur eine, für immer nur eine. Und Petrus sagte, es ist in keinem anderen Heil und ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben worden, in dem sie selig werden können. Und welcher Name ist es? Der Name, der über alle Namen ist. Der Name Jesus. Und ihr wisst ja, auch da gibt es Menschen, die ein Doppelspiel mit sich selber treiben, ohne es zu begreifen. Sie rühmen den Namen Jesus mit ihrem Munde. Und wenn sie sich dann zu ihm bekennen sollen, in der Taufe, lehnen sie sich dagegen auf. Es sollte nicht sein. Wenn du den Herrn, deinen Gott, von Herzen liebst, so diene ihm, um ihm zu gefallen. Verlasse deine eigenen Wege, deine eigenen Pläne. Komm auf den Weg Gottes. Verlasse deine eigenen Gedanken und nimm das an, was Gott in seinem Worte geoffenbart hat. Vielmehr nur die eine Stätte, nur eine Erlösung gibt's, nur einen Erlöser, Jesus Christus, unseren Herrn. Nur eine Stätte auf Erden, wo es geschah, auf Golgatha. Auf Golgatha geschah es. Und deshalb singen wir auch ab und zu mal den Chorus, herrliches Golgatha. Wir rühmen damit nicht eine Stätte oder einen Ort, sondern wir gedenken dessen, was dort geschah. Nämlich, dass unser Heiland an unserer Stelle büßte, an unserer Stelle litt und starb, um uns zu erlösen. Nur eine Stätte. Aber wir beten nicht eine irdische Stätte an. Wir beten den an, der sich uns in Wahrheit offenbart hat, der sich uns im Geiste kundgetan hat. Ihn beten wir an. Ein Liederdichter singt ja, drum bete ich dich an, mein Gott, ich bete an. Auch hier wurde angebetet, aber nicht in der Weise, wie Gott es wollte. Wenn wir wahrhaftige Anbeter sein wollen, lasst uns nicht nur anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit anbeten, um so Gott die Ehre zu geben. Ehe das geschehen kann, müssen wir durch den Geist in die Wahrheit hineingeführt worden sein. Wir müssen ein Teil der göttlichen Wahrheit geworden sein, geboren aus dem gleichen Samen des Wortes und des Geistes Gottes. Möge der Herr uns helfen. Fassen wir zusammen. Gottes Volk ist dazu bestimmt, den Weg Gottes zu gehen. Und so zu tun, wie er geboten hat, jeden eigenen Weg zu verlassen, sondern den Weg Gottes zu beschreiten, ja auf ihm gehen und tun, wie der Herr geboten hat. Und dann den ersten Gedanken nochmal aufgegriffen, die volle Waffenrüstung Gottes, die denen zuteil wird, die göttliche Rechtfertigung empfangen haben, die gerecht gesprochen worden sind auf Golgatha und es im Glauben für sich persönlich in Anspruch nehmen und dem Herrn dafür zu danken beginnen, dann macht das alles für uns oder ergibt es für uns einen Sinn und Zweck. Auserwählt, begnadigt, dazu bestimmt, ein Eigentum des Herrn zu sein. Ich werde gerade noch an das Einleitungswort erinnert. Darin waren auch herrliche Gedanken ausgedrückt worden. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt. allen Menschen das Heil gebracht hat, aber nicht alle nehmen es an. Die Gabe kann bereit liegen, das Geschenk muss angenommen werden, indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen, welchen Begierden achtsam besonnen und gerecht in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben. Und hört, was in Vers 13 steht, indem wir dabei auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Christus Jesus warten. Hier spricht er aus, wer Gott der Herr ist und wer unser Retter ist. Dann geht in der Einzahl weiter, der sich selbst für uns dahingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das auf gute Werke eifrig bedacht sei. Das sollte Titus vortragen, so sollte er ermahnen, und dasselbe gilt bis auf den heutigen Tag. Auch das, was noch vorgelesen wurde, zuverlässig ist das Wort, und ich will, dass du dich hierüber mit voller Bestimmtheit aussprichst, damit die, welche zum Glauben an Gott gekommen sind, allen Eifer darauf verwenden, sich in guten Werken zu betätigen. Möge Gott uns auch dazu Gnade schenken, dass das alles nicht nur eine Betrachtung wäre, sondern dass es so werden könnte in unserem Leben. Im Worte wird uns gezeigt, was Gott uns bereitet hat. Und dann entsteht der Glaube. Und im Glauben nehmen wir dann das, was Gott uns bereitet hat und durch sein Wort gezeigt hat, dann für uns ganz persönlich an und danken ihm dafür, dass wir es noch heute aus Gnaden erleben können. Gott segne uns alle aus Gnaden. Amen.